Willkommen, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Und heute, zum ersten Mal nach unserer Sommerpause, sitzen wir hier wieder zu dritt. Erstmal ganz kurz Hallo an Marlene.
Hallo Caro.
Hallo, und dann sitzen wir heute hier mit der Autorin Katja Lewina, die ein, ja, finde ich, ein sehr beeindruckendes Buch geschrieben hat mit dem Titel Was ist schon für immer?
Hi.
Hi erstmal, Katja.
Ja, hi. Schön, dass du da bist.
So ein bisschen klingt das schon an, worum es geht. Aber bevor wir auf dein aktuelles Buch kommen, du hast dich ja vorab auch schon, und das passt ja auch wunderbar hier zu unserem Sex-Podcast, ganz viel mit dem Thema Sexualität beschäftigt und auch dazu zwei, ja, ich glaube, Bücher geschrieben, die viel Beachtung bekommen haben. Einmal Bock, Männer und Sex, und Sie hat Bock. Das klingt auch vielversprechend.
Ja, Sie hat Bock ist auf jeden Fall erstmal ein ganz schön dicker Brummer. Ja, ich habe mich tatsächlich mit Sexualität vor allen Dingen aus so feministischer Perspektive beschäftigt, habe so geschaut, was gibt es eigentlich für Unterschiede in den Erwartungen an Männer, an Frauen, was machen Männer, was machen Frauen, wie begehren die vielleicht auch? Und wie sind wir eigentlich alle so geprägt, dass wir vielleicht gar nicht so frei sind in unserer Sexualität, wie wir es eigentlich gerne wären?
Ja, ich glaube schon, genau so, glaube ich. Wir glauben noch an ganz viele Dinge, haben die so Dinge intus, die wir mit der Muttermilch reinbekommen haben, und dann sehen wir ja fast nur das denn.
Ja.
Bis auf die wenigen, die da rausscheren und einfach sagen, ich lasse es mir nicht vorsagen und gucke, wie es bei mir werden kann.
Ja. Schlage meinen eigenen Weg ein.
Es ist so wahnsinnig schwierig, auch zu begreifen, was der eigene Weg eigentlich sein kann, weil wir das ja so sehr verinnerlicht haben.
Das meine ich, Das meine ich. Ja, genau. Da musst du erst mal draufkommen zu sagen, das mache ich alles nicht mit. Ich suche einen eigenen Weg. Mhm. Das meinte ich. Das mit der Muttermilch, dann wirst du ja blind eigentlich, ne? Oder viele machen einfach so weiter.
Absolut.
Wie die vor ihnen.
Aber da haben wir uns ganz viel hier ja auch schon im Podcast zu auslesen. Aber ich glaube, dein erstes Buch war das Bock, Männer und Sex, oder? War das zweite?
Es ging mit den Frauen los. Es war genau.
Es ging mit den Frauen los. Sehr gut. Sehr gut. Sag vielleicht noch zwei, drei Sätze zu Männer und Sex. Zu dem Buch Bock.
Das habe ich so ähnlich angefangen wie Sie hat Bock. Also es ging da auch um diese Geschlechterstereotype, Rollen, Erwartungen und Klischees, die bei Männern ja nochmal in eine ganz andere Richtung gehen als bei Frauen. Das ist ja so, das ergänzt sich ja so gegenseitig. Und für dieses Buch habe ich mit sehr vielen Männern tatsächlich gesprochen über ihre Erfahrungen in der Sexualität, über ihre Ängste, ihre Männlichkeitsthemen. Und das war für mich total aufregend, weil ich das ja vorher immer nur so wie als Partnerin kannte von meinen Partnern. Wo ich das immer so als individuelles Problem quasi auch gesehen habe. Und mit dem Buch habe ich gelernt, dass Männer tatsächlich unter dem Patriarchat wirklich ganz genauso leiden wie Frauen. Zwar in einer anderen Ausprägung.
Ja.
Die erleben das nochmal anders. Aber die sind genauso geschädigt und die sind genauso fertig und die verdienen es ganz genauso, dass es da Veränderungen gibt.
Weißt du, was mir gerade jetzt einfällt, das hatte ich wirklich noch nie, aber zur Zeit habe ich das in meiner Praxis wirklich öfter, Männer so um die 60, 65 vielleicht, die das gerade merken, die gerade draufkommen, also auch nicht zuletzt auch durch solche Bücher wie deine und diese Diskussion, der Diskurs in der Gesellschaft, dass sie plötzlich da sitzen und sagen, also wirklich der Satz, der mich so am meisten immer beeindruckt, wenn die sagen, das Patriarchat und so weiter, und sagen sie, oh Gott, das habe ich mitgemacht. Also ohne das zu wissen, haben die dieses Muster weitergeführt, wo Frauen nie so viel wert sein können wie ein Mann, sage ich jetzt frech, ein Muster in jedem Fall. Also Männer sind einfach wichtiger mit ihrem Penis. Brutal gesagt, weil das ist nicht unser Thema heute, ich fasse es nur so kurz zusammen, wo ein Mann da sitzt und sagt, oh Mann, jetzt fällt mir ein, wo ich das alles genau so durchgezogen habe. Und einer hat gerade gesagt, als er begann, das zu verändern, wurde er von anderen Männern zurechtgerückt. Also das kannst du so nicht einfach machen. Also so stark sind diese Regeln. Das ist ein bisschen merkwürdig, jetzt so drüber zu sprechen, weil wir das ja gar nicht gesagt haben, worum es geht. Also, was ich sagen will damit ist, es gibt viele Männer, die es jetzt entdecken, diese Ungleichheit und diese Mythen und diese Regeln und das nicht mehr mitmachen wollen, wie schwer das ist.
Ja. Wie toll. Und vor allen Dingen, wenn es um diese Generation geht, ne? Weil ich immer so eine Hoffnung habe, so auf die jüngeren Männer. Und da merke ich auch einen ganz großen Unterschied. Alle so,
ich auch.
So 20, in den 20ern, 30ern, die gehen noch mal ganz anders damit um als Männer, die jetzt über 40 sind zum Beispiel. Und umso schöner, wenn du das sagen kannst von 60-jährigen Klienten.
Sie sind nur richtig erschreckt. Das ist das, was sie sagen. Oh nein, ich kann es nicht glauben, dass es so ist und dass ich es mitgemacht habe. Wow. Weil ich finde, du hast es auf den Punkt gebracht. Es geht nicht darum, um den Kampf in den 60er, 70ern, Frauen gegen Männer jetzt, sondern das zu sehen, was du gerade gesagt hast. Beide, alle Geschlechter leiden unter diesen Geschlechterordnungen, die in verschiedenster Art und Weise aufgestellt sind. Also es ist für alle ein Vorteil, wenn sich was ändert, dass wir Menschen sehen und nicht Geschlechter.
Absolut.
Ja. Ja. So, ich versuche jetzt mal ganz elegant die Überleitung. Seitdem du diese. Na, mal gucken. Ich habe mir zwischendurch schon ein bisschen was überlegt. Seitdem du diese beiden Bücher geschrieben hast, Katja, ist total viel in deinem Leben aber auch passiert, kann man sagen, oder? Und all das, worüber wir jetzt gleich sprechen wollen, das ist in deinem neuen Buch sozusagen niedergeschrieben. Ich nenne den Titel nochmal, Was ist schon für immer? Und den Untertitel vielleicht auch nochmal gleich dazu. Dann wird es noch klarer, worum es heute gehen wird, vom Leben mit der Endlichkeit. Und du hast selbst vorgeschlagen, das fand ich irgendwie ganz schön, als wir drüber im Vorgespräch kurz drüber gesprochen haben, was heute das Überthema ist. Und da hast du das Thema vorgeschlagen, Beziehung im Angesicht der Endlichkeit. So, und jetzt darfst du das mal ein bisschen mit Leben füllen. Was hast du damit gemeint?
Also ich habe natürlich dieses Buch nicht ohne Hintergrund geschrieben. Ich schreibe ja gerne über Themen, die mich selber beschäftigen. Mhm. Und was vor diesem Buch passiert ist, ist, dass mein Sohn mit 7 Jahren ganz plötzlich gestorben ist. Also wirklich so aus dem Nichts heraus. Und kurze Zeit später wurde bei mir eine Herzerkrankung diagnostiziert, die eben auch lebensbedrohlich sein kann, wenn man nicht gut auf sich aufpasst. Oder manchmal ist es auch unabhängig davon. Jedenfalls der plötzliche Herztod ist ganz häufig das erste Symptom überhaupt. Also im Grunde musste ich mich sehr, sehr plötzlich sowohl mit einer sehr, sehr tiefen Trauer auseinandersetzen, als auch mit der Tatsache, dass ich einfach schon jeden Augenblick meines Lebens hätte einfach tot umfallen können, ohne von dieser Gefahr überhaupt jemals gewusst zu haben. Mhm. Und das rückt natürlich dann die Endlichkeit plötzlich in jedem Winkel des eigenen Lebens. Ne? Plötzlich betrachtet man die Dinge natürlich sehr, sehr anders. Und ich denke aber auch, beziehungsweise ich weiß auch, dass das ein Thema ist, also Endlichkeit nicht nur für Menschen, die irgendwie erkrankt sind oder die einen Verlust zu betrauern haben, sondern das ist tatsächlich für jede einzelne Person auf dieser Erde ein wahnsinniges Thema, denn wir können nicht wissen, was uns plötzlich widerfahren kann. Wir können nicht wissen, was unseren Liebsten plötzlich widerfahren kann. Mhm. Und genauso können wir auch nicht wissen, was unserer Liebe widerfahren kann. Wir lieben alle treue Versprechen und wir lieben alle diese Idee von, bis dass der Tod uns scheidet. Wir alle sind auf der Suche nach der absoluten Romantik, aber auch Beziehungen, Liebesbeziehungen sind ja endlich. Und ob jetzt durch Tod oder durch freie Entscheidung. Und die Frage ist, was machen wir eigentlich damit? Wie wollen wir damit umgehen? Ich glaube, das ist ein riesiges Ding für sehr, sehr viele Menschen.
Ja, und trotzdem finde ich, also das war gerade so mein erster Gedanke wieder, machen sich das viele ja nicht so so bewusst oder vergegenwärtigen das auch gar nicht so. Also ne, das Thema Tod, was da ja jetzt ganz klar irgendwie mitschwingt, das ist nicht so dicht dran für viele, würde ich sagen, oder? Wie denkst du, also weil das klang jetzt bei dir auch so ein bisschen so an. Du bist ja jetzt das beste Beispiel, ne? Das kam ganz plötzlich, das war überhaupt nicht vorhersehbar, sowohl das eine als auch das andere. Ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, von heute auf morgen hat sich da plötzlich ganz, ganz viel geändert. Und das hat dich, das habe ich rausgehört zu so einem Umdenken. Oder da war auf einmal ein Thema sehr präsent, was vielleicht vorher nicht so da war, oder?
Also ich bin tatsächlich das beste Beispiel für eine Person, die sich irgendwie gar nicht mit dem Tod beschäftigt hat. Manchmal frage ich mich auch wirklich, wo ich gelebt habe und wie ich gelebt habe. Also ich habe mir auch nie Sorgen gemacht. Irgendwie weder um mich noch um meine Kinder. Die konnten immer alles machen. Ich war da immer so ganz selig im Sinne von, ja, das kriegen wir doch irgendwie alles hin. Klettert mal schön ruhig hoch. Irgendwie fahrt doch ruhig mit dem Fahrrad zur Schule. Gar kein Thema. Und umso erschlagener war ich dann irgendwie auch davon, dass so etwas tatsächlich einfach so passieren kann, ohne irgendwie große Unfälle oder große Krankheiten oder irgendwie sowas, ne? Dass so ein Kind einfach umkommen kann. Dass man einfach krank werden kann. Also das ist so das eine. Und ich weiß aber, dass viele Menschen durchaus sehr viel ängstlicher sind, als ich es war. Also dass sie sich um ihre Kinder sorgen, dass sie irgendwie hypochondrisch sind, dass sie bei jeder Kleinigkeit zum Arzt rennen. All solche Dinge. Das ist natürlich auch wie eine Art Todesangst eigentlich, glaube ich, psychologisch einzuordnen, dass du immer Angst hast vor diesem irgendwas ganz Schreckliches kann Schlimmes, passieren, irgendwas ganz Schlimmes. Ich glaube aber, dass viele Menschen das nicht mit dem Thema Endlichkeit in Beziehung bringen. Also die haben irgendwie so eine diffuse Angst, aber die können nicht artikulieren, was denken sie eigentlich, was passieren könnte. Was ist eigentlich der Endpunkt davon?
Das beschreibst du ganz toll in deinem Buch. Ich finde, das war spannend für mich zu lesen, weil ich habe ja auch solche Gedanken gehabt mit 32, diese zufällig entdeckten Aneurysmen. Also die wären nämlich auch geplatzt. Irgendwann platzen dann nicht, weil die vorher operiert wurden. Und dann das mit 58 oder was es war da von Covid, wo ich auch fast nicht überlebt hatte. Und ich habe so ähnliche Gedanken. Aber dass der Abschnitt in deinem Buch, wo du das beschreibst, da kenne ich viele dieser Gedanken von, also auch Flugangst, was weiß ich, was man so hat, dass ich damit nicht verbunden hatte damals, mit dieser Todesangst, wie du beschreibst. Das finde ich ganz, ganz toll, wenn du das mal doch kurz beschreiben könntest, was alles, wie du resonierst dich da in so einem auf einer Seite dahin im Buch. Warum ganz merkwürdige Dinge, über die ich mir keine Gedanken mache, dass das Todesangst ist, vielleicht doch Todesangst ist? Das finde ich ganz spannend. Doch, weil viele haben solche Gedanken und denken, oh Gott, was bin ich für eine? Oder ich bin so ein nervöser Mensch. Und da landest du ja nicht.
Da lande ich nicht. Und das ist ein Gedanke, ein super spannender Gedanke von Irvin D. Yalom. Das ist ein US-amerikanischer Psychoanalytiker, der ein fantastisches Buch über die Angst vor dem Tod geschrieben hat. Das heißt nämlich In die Sonne schauen. Weil in die Sonne schauen genauso schmerzhaft ist, wie den Tod quasi ins Angesicht schauen. Ja. Und der macht diese super interessante Theorie auf, dass viele, viele Ängste, die wir haben, also von eben irgendwelchen Phobien vor Spinnen, vor Höhen.
Ja, das meine ich, ja.
Selbst die Angst, tatsächlich Entscheidungen zu treffen im Leben. Also das kenne ich aus meiner Generation total krass. Diese totale Angst, sich auf irgendwas festzulegen. Auf eine Beziehung, auf einen Wohnort, auf einen Job. Diese unglaubliche FOMO, irgendwas zu verpassen im Leben, läuft letzten Endes auf eine Todesangst hinaus, ohne dass wir das wissen. Weil nämlich, was ist eine Todesangst? Die Angst vor dem Tod ist die Angst vor dem ultimativen Ende. Dass wir nichts mehr können, dass wir nichts mehr schaffen, dass wir ultimativ begrenzt sind sozusagen in unserem Ausdruck. Weil dann liegen wir in der Erde und fertig. Sich diese Todesangst aber anzuschauen und genau auseinanderzupflücken, sich mit dem Tod zu verständigen quasi, sich mit ihm anzufreunden gewissermaßen, das ist sozusagen die Königsdisziplin, glaube ich, der Schlüssel sozusagen zum eigenen Leben, zum guten Leben, nämlich dass man merkt, okay, ich kann sterben. Es kann mir irgendwas Furchtbares passieren. Ich kann krank werden, aber jetzt bin ich hier. Und was kann ich jetzt eigentlich machen, um ein wirklich gutes Leben zu haben?
Und weißt du, was ich gerade dachte, als du das beschrieben hast, wie du so im Vertrauen eigentlich warst, ne? Dass du deinen Kindern ganz viel zugetraut hast, dass du dir wenig so, das ist ja eigentlich, dachte ich, in dem Moment so eine ganz tolle Eigenschaft, wenn man sich nicht im Leben so von seinen Ängsten so leiten lässt, sondern so total, also ich fand, so wie du es beschrieben hast, klangst, du bist super im Vertrauen irgendwie darauf, dass es irgendwie gut geht und so. Und das, aber dann dachte ich gleichzeitig, das schließt ja aber auch nicht aus, so eine Haltung oder dieses Vertrauen, dass man trotzdem auch von der anderen Seite das Thema Endlichkeit, Tod, auch in sein Leben mit reinholen kann. Also das beschreibst du ja auch, ne? Wie man das irgendwie sich so ein bisschen stärker vergegenwärtigen und eben nicht verdrängt und so. Und da habe ich mich gefragt, wie kriegt man das irgendwie so dann gut zusammen?
Ja, das ist der Punkt, an dem ich jetzt bin oder mehr und mehr ankomme.
Ja.
Dass es beides zusammengeht. Also ich übe mich sehr in Vertrauen. Ich merke, ich bin sehr viel ängstlicher geworden, also sehr viel vorsichtiger. Ich fahre nur noch mit Fahrradhelm zum Beispiel. Ja. Vorher war mir das total geil. Ich komme schon durch. Ich passe doch auf. Mhm. Ne? Aber jetzt weiß ich es besser. So, ich bin vorsichtiger und gleichzeitig übe ich mich natürlich total darin, mich trotzdem dem Leben hinzugeben und auch trotzdem meine Kinder machen zu lassen. Ich will nicht, dass die in Angst aufwachsen. Ich will nicht, dass die sich ständig Sorgen machen. Nee. Und das kommt aber wirklich durch diese ständige Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, dieses sich ständig das bewusst machen.
Ich wollte dich nämlich gerade fragen, weil jetzt haben wir ja hier im Podcast gerade was gemacht, worüber du auch in deinem Buch sprichst, ne? Dass dein Sohn verstarb so schnell und so weiter. Ich weiß es, weil ich gerade dein Buch gelesen habe. Und wir haben da nichts zu gesagt gerade. Und du beschreibst aber in deinem Buch, wie schwer es manchmal ist, wenn solche Dinge passieren und man sagt es irgendwo und niemand reagiert. Das haben wir gerade aus ganz anderen Gründen gemacht, nämlich weil wir gerade das Buch gelesen haben und ich merke gerade jeder andere Mensch und auch Hörer und Hörerinnen jetzt, wie, was, dein Sohn? Und dann will man mehr wissen. Das ist jetzt keine Frage an dich, das wählst du selber, wo du hingehen willst gerade, aber dieses Ignorieren und nicht sprechen, wenn es schrecklich genug ist, das ist doch echt, das ist doch der schlimmste Feind, oder? Also wenn man sich damit auseinandersetzt.
Definitiv. Aber ich glaube, das ist hier gerade nicht passiert. Was ich total gerne mochte, war eigentlich unser super smoother, super natürlicher Einstieg in unser Gespräch, in dem mein Sohn zwar erwähnt wurde, aber irgendwie nicht so die Hauptrolle bekommen hat. Und das ist eigentlich etwas, was ich mir total wünschen würde, wenn man einfach sagen könnte, und mein Kind ist gestorben, und mein Partner ist gestorben oder ich wurde letzte Woche verlassen. Und daraus wird nicht direkt so ein riesen Ding gemacht, weil ich glaube, diese Reaktionslosigkeit, diese Sprachlosigkeit, die viele Menschen in so akuten Trauer- oder so Verlustsituationen haben, die entspringt ja gerade daher, dass eben der Tod oder das Sterben oder Verstorbene keinen selbstverständlichen Platz in unserer Gesellschaft haben, dass wir keine Sprache haben, wie wir darüber reden können, dass es entweder ganz furchtbar und ganz schrecklich ist und dann muss man sich irgendwie gleich weinend in die Arme fallen, wogegen ich gar nichts habe. Ich hatte gestern ein ganz, ganz schönes, berührendes Interview mit einer Journalistin. Wir saßen auch in so einem Videocall zusammen und dann haben wir einfach zusammen geweint und das war toll. Ja. Obwohl wir uns gar nicht gut kennen. So, also großartig. Aber ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie kaum etwas dazwischen, zwischen diesen ganz großen, schlimmen Gefühlen und diesem mein herzliches Beileid auf Wiedersehen.
Ich glaube, es ist, also ich habe gerade gedacht, es ist, glaube ich, vielleicht für viele ist es eine Überforderungssituation immer noch, oder? Also das heißt, ich kann mich erinnern, dass du in unserem Interview, was wir vor einiger Zeit geführt haben, auch sowas gesagt hast, dass du sogar ganz oft dann, wenn du darüber gesprochen hast, also vom Tod deines Sohnes, dass du dann diejenige warst, die das Gegenüber erstmal auffangen musste, weil das so, und du dann diejenige eigentlich als Betroffene warst, die Trost spenden musste. Und das, glaube ich, sind ja alles irgendwie so Konsequenzen aus diesem irgendwie Gefühl, der Tod, also das schreibst du ja auch in deinem Buch, das geht, glaube ich, du formulierst es ja auch so, der Tod, der überfordert einfach.
Ich glaube, der Tod überfordert vor allen Dingen deswegen, weil er uns einfach immer an unsere eigene Sterblichkeit und an die Sterblichkeit unserer Liebsten erinnert. Also wenn ich erzähle, und mein Sohn ist gestorben, dann hat das ja erstmal in den seltensten Fällen etwas mit der Person zu tun, mit der ich gerade rede. Die kannte meinen Sohn nicht. Die kennt mich unter Umständen auch gar nicht. Das ist irgendwer. Nee,
genau.
Und ich sage, mein Sohn ist gestorben und sofort fällt ihr alle Farbe aus dem Gesicht und sie fängt an zu stammeln und kann das Gespräch nicht mehr weiterführen. Mhm. So, es ist im Grunde eine inadäquate Reaktion, in Anführungszeichen, ja, ja. auf den Tod ja. meines Sohnes.
Richtig. Ja, 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 weil es, sie weint um sich oder genau. ist ja. zerstört plötzlich über den Gedanken, den ja. du da auch gerade gesagt hast. Oh shit, ich könnte ja selber auch sterben, ich bin endlich
es
oder
könnte
meine
mein
Kinder.
Kind sein. Ich könnte ja, das genau. sein, es könnte wer auch immer ja. aus meinem Leben sein. So. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wiederum etwas, das wir bekämpfen können, wenn man das Wort überhaupt benutzen will dafür, aber mhm. dass wir dem wir beikommen können, indem wir uns mit unserer eigenen Sterblichkeit beschäftigen und mit der Sterblichkeit ja. und mit der ja. Endlichkeit von allem um uns herum.
Hm. Ja.
Spannend ist denn, wenn man das ja. tun würde und auch realisieren würde, ja, come on, wir haben dieses eine Leben, die dir daran glauben, aber dann werden so andere Dinge, über die wir uns täglich aufregen und so ein Mini-Scheiß, die werden so unwichtig. Das ist das eine. Und das andere ist, weil alle haben Probleme, man zickt sich auch hier und da immer an, aber das zweite ist denn, dann sollte man spätestens dann, ja, Caro und ich, wir haben ja uns ja öfter über dieses, wen lernst du kennen, in wen verliebst du dich? Ah, in die Person, mit der du dich weiterentwickeln kannst. Also das hört sich für mich nach Arbeit an. Aber ja. in jedem Fall auch das sinnvolle Durchhalten in einer Beziehung. Soll ich gehen, soll ich nicht? Dazu haben wir auch Podcasts aufgenommen. Und aber die Frage bleibt für mich, mit all dem, auch gerade wenn ich realisiere, wieder, ich bin endlich. Mit 30 habe ich mein Leben geändert, aber dann geht so ein bisschen Gerätes ins Vergessen.
Ja,
und dann
das kann
mit 60 nochmal.
Verstehen.
Und jetzt kommt das, was ich seit ungefähr 10 Minuten in dem langen Satz sagen möchte. Sollte man sich fragen, doch, wie möchte ich weiterleben? Wie möchte ich in einem Jahr leben? Immer noch so? Ja gut, dann halte ich noch durch. Oder nee, dann kann es sein, dass ich was tun muss, das zu ändern. Also das beschreibst du auch sehr, sehr schön, finde ich. Es geht darum, den Moment tatsächlich, das sagt sich so bla bla bla, lebt den Moment. Aber jetzt habe ich gerade dein Buch gelesen, ich weiß sehr genau, wie du ihn meinst.
Aber unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht. Also so lange ist das Buch noch nicht raus. Also ich gehe davon aus, dass es noch nicht allzu viele, die heute zuhören, gelesen haben. Das sind ja erst ein paar Tage jetzt. Genau, ja. Also hol die nochmal mit ab.
Ja, man sagt ja so diese Plattitüden so gerne wie leb dein Leben und jeden Tag, als ob es der letzte wäre und so. Davon halte ich tatsächlich nicht besonders viel. Ich glaube, wir können nicht jeden Tag so leben, weil dann würden wir ganz Wahnsinn. Andere Dinge machen und uns ganz anders vergnügen. Das wäre schon sehr hedonistisch, glaube ich, bei den allermeisten Menschen. Ja. Aber es gibt auch von Yalom wieder eine ganz, ganz schöne Idee, wie man sein Leben eigentlich gestalten sollte. Und zwar so, dass man möglichst wenig Bedauern anhäuft. Und das, finde ich, ist eine viel schönere Herangehensweise. Das kann auch bedeuten, dass man irgendwie Genuss und Versuchung und so und Luxus irgendwie mitnimmt. Aber das bedeutet, dass man ja doch sehr viel bedachter durchs Leben geht und guckt, wo kann ich ehrlich sein, wo kann ich Menschen eben nicht verletzen, also ne, dieses irgendwie kein Müllberg hinter sich anhäufen, weder emotional noch physisch irgendwie. Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich vielleicht in 5 Jahren zurückgucke und sage, ja, genau richtig gehandelt. Und das kann ganz, ganz viele kleine und große Lebensentscheidungen beinhalten. Aber eben auch die Frage, will ich das genau so oder muss ich etwas verändern?
Ja. Ja. Wie hat sich's bei dir, also seitdem du, seit diesen Erlebnissen, wie hat sich's bei dir verändert? Kannst du das so, was deine Beziehungen betrifft?
Weißt du, was da rein muss, Caro? Nämlich, das finde ich wichtig. Das ist vielleicht noch nicht ganz so deutlich geworden.
Ja, okay.
Weil das eine ist, ob das eigene Kind stirbt, aber das andere ist, dass du ja selber, das wurde so im Nebensatz gesagt, eine Krankheit hast, die mit der du leben musst. Und tatsächlich, so was Genetisches, wo du dann vielleicht noch ein Kind, also das ist ja eine andere zu wissen, da ist was. Das ist ja nicht nur mit was umgehen, wo jemand nicht mehr da ist. Ja. Also das ist ja super wichtig zu wissen. Damit lebst du. Mit einer Bedrohung oder wie auch immer du es nennst.
Ja, also ich lebe mit einer Bedrohung. Ich habe zwar einen Defibrillator implantiert bekommen, der irgendwie im entscheidenden Moment dann den Schock abgibt. Aber man weiß natürlich irgendwie nie so genau, funktioniert's, irgendwie geht irgendwas schief, was macht das Herz irgendwie in 10 Jahren? Also es ist schon relativ weit fortgeschritten bei mir, ne? Irgendwie ist vielleicht irgendwann eine Herztransplantation nötig oder so. Okay. Aber das sind tatsächlich Dinge, die ich versuche, mir so ein bisschen wegzuhalten, weil solange es mich nicht tatsächlich betrifft, nutzt es gar nicht, sich darüber einen Kopf zu machen. Mhm. Genauso wie eben auch mit meiner Tochter. Also eine von meinen beiden Töchtern hat diesen Gendefekt auch geerbt und bei ihr ist alles irgendwie noch so im grünen Bereich. Die wird regelmäßig untersucht und da denke ich irgendwie auch so, ach, solange da jetzt keine ernstzunehmende Symptomatik ist oder so, vielleicht wird sie auch einfach niemals was haben. Es gibt auch solche Fälle.
Ja,
also das
die
ist gibt's so ein bisschen
auch,
so eine heimtückische Sache, dass bei dem einen entwickelt sich die Erkrankung so, bei dem anderen anders. Und du hast aber total recht an, Marlene, das läuft die ganze Zeit so im Hintergrund mit dieses super krasse,
bei mir auch.
Unbeschwerte, was man jetzt als eine Person, die nichts von ihrer Krankheit vielleicht weiß, nicht mehr hat.
Ja. Und ja, genau. Und dann komme ich jetzt noch mal mit meiner Frage. Also wie haben sich deine Beziehungen mit diesem Wissen so, kannst du das sagen, wie haben die sich verändert? Also in vielleicht auch verschiedene Richtungen, die Beziehung zu Kindern, in der Partnerschaft, ich weiß nicht. Also das kannst du besser sagen.
Also tatsächlich ist es ja so, dass die Endlichkeit wie so ein Game Changer in Beziehungen überhaupt ist. Das kennt man ja auch von all diesen Büchern von Sterbenden, die auf ihrem Totenbett irgendwas bereuen. Das sind meistens die persönlichen, die nahen, die intimen Beziehungen, die eine wahnsinnig große Rolle spielen. Also dass man irgendwas vor die Wand gefahren hat, irgendwas nicht gelebt hat, nicht gesagt hat, ob man genug geliebt hat, ob man allein geblieben ist am Ende, all solche Dinge. Und das wird einem auch sehr bewusst, selbst wenn man selber nicht kurz vor dem Exodus steht, sondern merkt, okay, also alles Geld der Welt oder aller Status oder Ruhm oder Erfolg im Beruf oder was auch immer hilft dir einfach nichts, weil das, was dich trägt in den schwersten Momenten, das sind deine Liebsten, das ist die Familie, sofern du einen guten Draht dahin hast, das sind deine Freunde, Freundinnen, also einfach diese ganz, ganz nahen Menschen. Und die sind mir so wichtig geworden in dieser Zeit. Also das sind, glaube ich, auch die das geschafft haben, dass ich da halbwegs unbeschadet irgendwie rausgekommen bin, weil die einfach so ein weiches Bett für mich gemacht haben in dieser Zeit. So, und also die haben eine ganz, ganz neue Priorität bekommen und das hat sich aber sehr, sehr unterschiedlich ausgewirkt. Also ich gucke inzwischen schon sehr genau, gerade auch mit meiner begrenzten Zeit, mit der ich sehr picky geworden bin, wo gehe ich hin, mit wem treffe ich mich, wie viel Zeit wende ich da auf, gibt es Leute, mit denen muss ich trinken, damit ich einen schönen Abend habe zum Beispiel, dann habe ich da eigentlich keine so große Lust mehr drauf.
Könnte man sich doch immer Gedanken machen. Das muss doch nicht von davon abhängen, was man erlebt hat. Das sollte man doch eigentlich immer machen. Ne?
Unbedingt.
Ein schönes Leben.
Unbedingt. Ja. Aber ich glaube, wir sind so verschwenderisch mit unserer Zeit. Wir liegen so viel vor dem Fernseher. Wir hängen so viel mit schlechten Menschen rum. Ja. Oder mit Menschen, die uns irgendwie nicht weiterbringen.
Nicht gut tun. Ja. So. Aber du hast irgendwas mit der Bullshit, das fand ich sehr anschaulich. Irgendwie gab es doch diese Bullshit-Brille, oder?
Die No-Bullshit-Brille. Genau.
No-Bullshit-Brille, genau.
Ich mache die Glotze aus. Ich merke so, ich wäre früher liegen geblieben. Ich hätte den Film zu Ende geguckt. Nee, keine Zeit.
Das kenne ich.
Lieber schlafen.
Der ist blöd. Braucht man nicht sehen.
Ja.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja.
Also egal, ob man krank ist oder nicht, sollte man auf jeden Fall so machen.
Hast du nicht auch so gerade gesagt, dass dein kleiner Sohn so klein er war? Schreibst du das nicht auch, dass er genau das gemacht hat?
Ja, ey, total. Ja. Also der konnte lange vor der Glotze sitzen allerdings.
Ja, aber sein No Bullshit, das war auffällig für so ein junges Alter, finde ich.
Ich meine, so sind Kinder, ne? Wenn die keinen Bock haben, haben die keinen Bock. Wenn die irgendwie auf jemanden sauer sind, dann sagen die das, die schlucken das nicht runter.
Das trainiert man sich so ein bisschen ab, ne? Dann bis ins Erwachsenenalter, dann denkt man, man will höflich sein und das kann man doch so nicht sagen und oder überlegt dreimal drauf rum und Kinder sind da manchmal, das finde ich, also das beobachte ich auch bei meinen eigenen, die sind da ganz klar, also mit denen habe ich keine Lust mehr, mich zu treffen und dann ist das Thema auch durch und dann, also da ist viel mehr Bewegung drin, als es dann manchmal so ist, wenn man erwachsen ist. Dann hält man irgendwie viele Dinge länger oft aus, die man vielleicht gar nicht so gerne aushalten will, oder?
Ja, ja, ja. Und ich merke das auch, also bei den älteren Kindern wird das auch weniger und weniger. Die werden viel sozial angepasster, ne? Aber so mit 7 ist man schon noch so die pure Direktheit eigentlich.
Ja.
Da weiß man genau, was Sache ist. Und das ist wirklich etwas, das ich versuche, mir auch anzueignen. Also ich bin schon alt geworden, ich habe das nicht mehr so sehr, aber ich arbeite auf jeden Fall dran. Auch so im imaginierten Zwiegespräch so mit ihm manchmal. Aber ja, und tatsächlich hat sich dieses No-Bullshit auch sehr in alle Beziehungen so reingeschlichen. Auch mit meinen Eltern, wenn wir gerade schon von Kindern sprechen. Ne? Also die Kinder ja auch gefallen wollen. Natürlich wollte ich als Kind auch meinen Eltern gefallen. Natürlich habe auch ich gelernt, irgendwie die Klappe zu halten und mich anzupassen. So, das ist ein großes Übungsfeld für mich. Aber ich glaube, wo es sich am meisten verändert hat, ist wahrscheinlich das Thema Liebesbeziehung. Wo ich gerade nach der Diagnose, sehr schnell nach der Diagnose, gemerkt habe, ich habe keine Zeit mehr für all das Drama. Und meine Liebesbeziehungen waren sehr, sehr geprägt von Dramen. Das war immer schwierig, es war immer irgendwie schrecklich. Und selbst obwohl ich eigentlich eine sehr schöne und lange und entspannte Ehe mit meinem Mann hatte, und wir hatten aber eine offene Beziehung. Und da habe ich mir dann trotzdem die Dramen gesucht
die und Dramen
trotzdem
geholt.
Inszeniert. Also ich konnte wie nicht ohne das. Und das war so ein Punkt, wo ich merkte, nee, jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwie am Leben bleiben. Ich traure hier um mein Kind. Ich habe Angst um meine Gesundheit. Ich habe Angst um ganz viele Verwandte um mich herum, was mit denen gesundheitlich sein wird. Jetzt der Scheiß muss draußen bleiben. Und
interessant.
Insofern
das ist der mir bei mir auch hängen geblieben ist. Ich stimme zu. Das ist der wichtigste für mich. Du sagst es ja auch, Beziehungen, soziales Umfeld. Aber dieses Ding, dieser Bullshit, diese Dramen, diese irritierende Dinge jeden Tag, damit muss man nicht mehr weiterleben. Also da muss man was ändern. Das ist auch mein Gefühl für mich selbst. Weil es geht ewig so weiter, oder?
Ich wusste von Anfang an, von seit ich irgendwie 15 bin und versuche Liebesbeziehungen zu führen, dass da irgendwas nicht stimmt, dass das wirklich so nicht funktioniert. Aber ich brauchte das, um damit aufzuhören.
Wahnsinn.
Und dann ging das, also jetzt frage ich mal, das ging aber nicht von jetzt auf gleich.
Nein.
Aber es war ein weil das haben wir ja hier auch oft an Marlene, das Thema, ne, so dieses, sage es jetzt mal so, das ist ja so dieses neue, toxische, obwohl es jetzt inzwischen auch schon so ein bisschen abgenutzt ist wieder, aber viele denken vielleicht dran, da haben wir ja hier auch oft drüber gesprochen, Bindungsängste und so weiter und wie schwer das ist, das alles aufzulösen und aus diesen Strukturen rauszukommen. Und bei dir hat das aber das klingt so, als hätte es wie ein Beschleuniger gewirkt, all diese Erkenntnisse, über die wir gerade gesprochen haben.
Absolut, und ich bin das auch mit Systemen angegangen. Du hast ein Buch von mir noch gar nicht erwähnt, das Buch Ex.
Genau, das bringen wir jetzt noch ins Spiel. Das hätte am Anfang zu weit geführt.
Ja, gar kein Problem.
Stimmt.
Da habe ich das alles auch aufgeschrieben tatsächlich, was ich da gemacht habe. Ich habe nämlich meine wichtigsten Ex-Partner oder auch Affären, also einfach die wichtigsten Männer in meinem Leben nochmal getroffen oder mit ihnen irgendwie am Telefon gesprochen.
Spannend.
Um zu gucken, was war denn da eigentlich mit uns? Was habe ich denn sehr da gemacht? Geil.
Waren die alle bereit? Muss ich jetzt nochmal neugierig fragen. Die waren auch alle bereit dazu?
Ja, alle bis auf einen.
Okay.
Also, warte mal. Zwei. So. Zwei.
Ist aber tough.
Den einen habe ich dann noch dran gekriegt, den anderen nicht. Und das ist auch dann am Ende nicht so schlimm gewesen. Und es hat auch ohne ihn gut geklappt.
Ja.
Aber das war für mich die allerbeste Therapie tatsächlich, weil du kannst ja auch einem Therapeuten, eine Therapeutin ganz schön Bären aufbinden und Geschichten darüber zu erzählen, wie schlimm jetzt eigentlich all diese Typen gewesen sind und wie sehr sie mich zum Opfer gemacht haben und so.
Moment, sagt die Therapeutin, Moment.
Ja, da sitzt ja eine in unserer Runde ganz zufällig.
Die damit lebt und sich gut damit abfindet und vielleicht davon zehrt, das Opfer zu sein. sein.
Ja. Also ja. Man kann allen einen Bären aufbinden, außer dir, Ann-Marlene, glaube ich.
Nein, nee, aber das ist wirklich wahr. Leute, Therapeuten mit viel Erfahrung, die, also, oder zumindest die, die differenzierungstechnisch arbeiten, wie ich, die gucken ja auf die Verantwortung, die hat man ja immer selbst. Dann können die Typen so blöd sein, wie sie wollen, aber so kurz gesagt, aber das ist ja deine Verantwortung, ob du drin bleibst, weiter mitmachst. Und man muss sich ja dann immer selbst sehen. Das ist ja meine Aufgabe als Therapeutin, da was zu spiegeln, dass die Person, die bei mir ist, und das wärst denn du gewesen, weiterkommt.
Ja. Da sind wir doch direkt wieder ganz kurz, ich muss es nochmal sagen, bei Jytte Wickelsöhn. Es ist kein Zufall, in wen du dich verliebst. Ne?
Deswegen, ich habe doch eine Frage an dich, Katja, weil du, wenn du mit vielen oder mit allen fast gesprochen hast, das ist wirklich spannend für mich zu wissen, waren das ähnliche Dinge, die da immer vonstatten gingen? Also hast du, ich mache jetzt so, den gleichen Fehler gemacht deinerseits oder weißt du, was ich meine? Oder war es jedes Mal eine völlig andere Geschichte? Hat
also
sich da was entwickelt?
Sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, aber alle irgendwie so unglücklich, mit viel hin und her, mit irgendwie sich nicht trennen können, mit Drama, mit so, also es war jetzt, weißt du, kaum eine Geschichte darunter, die man jetzt so kennen würde, Stereotyp von, ja, sie haben sich halt auseinandergelebt. Oder sowas. Also sowas ist mir nicht einmal passiert. Das ist mir dann tatsächlich noch am ehesten passiert mit meinem Mann, von dem ich mich dann auch noch getrennt habe. Im Zuge all dieser ganzen Erkenntnisgewinne, weil ich gemerkt habe, wir haben zwar eine sehr, sehr schöne Ehe und wir haben eine tolle Freundschaft, aber wir haben keine richtige Liebesbeziehung mehr und das schon
Partnerschaft,
sehr, sehr lange.
Also Liebespartnerschaft aber
also
der Rest ja.
Also keine romantische Beziehung, um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen.
So ist es.
Obwohl wir uns sehr lieben und wirklich ein tolles Zusammenleben hatten. Also er war quasi der Einzige, wo das so in diesem Sinne auseinandergegangen ist. Aber das war auch eine Entscheidung vor dem Hintergrund der Endlichkeit, dass ich gemerkt habe, wir sind einander irgendwie so entwachsen. Wir haben sowas von die Chance verdient, irgendwie in eine Beziehung oder in ein Leben reinzukommen, wo eben diese ganzen Sachen von irgendwie Romantik, von Sexualität, von Augenhöhe, von gemeinsamen Interessen und so weiter irgendwie doch noch eine Rolle spielen. Und das haben wir
ohne euch zu verlieren.
Nicht mehr.
Ohne euch zu verlieren, ne? Weil das habt ihr geschafft.
Wir haben das geschafft. Also wir sind immer noch total dicke und das ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. So, aber eben nicht mehr auf so einer Basis.
Ja. Spannend.
Und das ist, glaube ich, auch, muss ich noch mal ganz kurz einhaken, ich finde das so, so wichtig, wenn wir hier gerade über Beziehungen sprechen und Endlichkeit, zu lernen, das zu akzeptieren, dass Beziehungen sich weiterentwickeln und dass sie sich verändern können und da nicht böse miteinander zu sein. Wenn man eines Tages feststellt, das hier ist doch nicht mehr das, was ich haben wollte oder das hier hat sich in irgendeine andere Richtung entwickelt, als wir ursprünglich vorgesehen hatten.
Weißt du was, da ist es doch wieder. Wie hat man es denn bitte sehr vorgesehen? Also ist das diese Idee, doch wir sind doch bis zum Tod sind wir verliebt? Nee, das ist der normale Ablauf, den du gerade beschreibst. Dass man dann befreundet ist, in eine Bomben-WG lebt, alles ist toll. Man hat nur keinen Sex mehr. Genau, das ist ja normal, das ist ja nichts Falsches, da hat niemand was verkehrt gemacht. Das ist einfach so bei den meisten mit der Länge der Beziehung. Und dann gehen, wenn jemand sauer wird, wenn man weiß, nee, dann haben wir uns für immer verloren, deswegen gehen ja viele nicht. Anstelle sich auseinanderzugehen und da bleiben füreinander. Also dann hat man den bombenbesten Freund oder Freundin.
Ja, das
vielleicht.
Wäre für mich auch eine ganz schreckliche Vorstellung, ihn als Freund zu verlieren. Wir haben so viel geteilt und auch so viel durchlebt zusammen. Ne? Also wie lange waren wir zusammen? 12 Jahre, ne? In der Zeit kommen irgendwie viele Dinge zusammen.
Ja, aber wir waren so ein bisschen bei deinem Buch. Ex. Ja, stimmt. Und den nicht so harmonischen Beziehungen. Ja. Da waren wir so ein bisschen dann drüber hinweggekommen. Ja. Da warst du gerade noch so schön dabei, das so auszuführen. Das war alles nämlich genau nicht so, wie du es mit deinem Mann erlebt hast, ja, oder Ex-Mann
absolut,
jetzt.
Genau. Absolut. Mhm. Und was ich in den Gesprächen mit den Männern rausgefunden habe oder rausgehört habe, ich habe es ein bisschen geahnt, aber niemals so direkt aufs Butterbrot geschmiert bekommen von so vielen Personen gleichzeitig oder kurz nacheinander, nämlich dass eigentlich ich die Katastrophe war. Das eigentlich.
Also, wurde dir das so gesagt etwa?
Ja, also vielleicht nicht ganz so explizit, aber man kann es so zusammenfassen, wenn man es auf die Spitze treibt. Also ich fand die schon auch alle irgendwie schwierig und es hat auch einen Grund gehabt, warum ich mir gerade dann solche schwierigen oder unpassenden Leute rausgesucht habe. Ne? Vielleicht damit ich auch die Katastrophe sein konnte.
Ja, ja, kannst du das noch mal so ein bisschen genauer, also wie ist man denn, oder wie warst du die Katastrophe? Das kann ich mir jetzt gerade noch nicht so ganz vorstellen.
Ich stelle mir unreifes Verhalten darunter vor.
Ja, irgendwie sowas, weil du bist ja jetzt, du sitzt ja hier jetzt als eine Frau mit einem ganz anderen, wie soll man das sagen, irgendwie habe ich heute Wortfindungsstörungen, mit so einem ganz anderen Reifelevel, sage ich mal, vielleicht ganz vorsichtig. Aber wie war Katja als Katastrophe? Das kann ich mir gerade überhaupt
also
nicht Katja vorstellen.
Also Katja als Katastrophe, ich mache mich ja hier selber auch gerade so ein bisschen nieder.
Ja, ja, ja.
Aber das kann man auch in deinem Buch lesen, oder?
Das kann man im Buch lesen und das war auch sehr, sehr lustig, weil ich auch wirklich Angst hatte um meinen, in Anführungszeichen, Expertinnenstatus.
Richtig.
So Beziehungsfragen, wenn ich dann anfange, selber offen zu legen, was ich eigentlich alles falsch gemacht habe schon in meinem Leben. Aber ich dachte dann, nee, Moment, das also wirklich Arsch voraus. Ich bin mir sicher, ich weiß es, wenn ich mich umgucke in meinem Leben, selbst bei den Menschen, die therapeutisch tätig sind, die haben alle ihre eigenen Schwierigkeiten, auch
absolut.
In Beziehungen. Jeder von uns kocht nur mit Wasser und wir alle machen Fehler, wir alle haben irgendwelche Muster, die wir mit uns rumschleppen.
Richtig, und wir suchen immer die, wo die zum Vorschein kommen.
Wir suchen die, wo die zum Vorschein kommen und was wir tun können, ist uns die bewusst machen und darüber sprechen, die irgendwie aufarbeiten.
So,
und das habe ich in dem Buch gemacht.
Ann-Marlene macht das übrigens auch, Katja, als Info für dich. Ich weiß nicht, wie gut du unser Ann-Marlene ist da, was sich selbst anbelangt, auch sehr transparent oftmals.
Ja,
also
ja,
in einem gewissen
in
Rahmen. No? Genau.
Ja, 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 ja.
So,
weil
und ich
kann
ja
nicht
ja
für meinen Freund entscheiden
und alles
einfach outen. Aber,
nein.
Für, über mich selbst, ganz klar, die Therapeutinnen, die das behaupten, die hätten es nicht. Dann müssen die eigentlich nicht mehr arbeiten, glaube ich.
Ich glaube,
also
die Therapeutinnen behaupten das gar nicht. Ich glaube, das ist eher der Anspruch vom Publikum, dass die denken,
könnte sein.
Die sagt was, dann muss sie ja selber hundertprozentig wissen, wie es funktioniert.
Ja, ja. Hm. Ja, ja.
Oder es selber so toll machen, das ist muss ein Übermensch sein.
Also zumindest ist es so, wenn man mit vielen Paaren arbeitet, wenn man dann nicht selbst drauf reagiert, dann kann man, also ist man keine gute Therapeutin. Also wenn ich da immer höre und sehe und spiegel und tu und mache, dann muss ich doch auch mit offenen Augen nach dem Gespräch auch nach Hause gehen können und mich selber und meine Beziehung sehen können. Und wenn, dann daran was ändern. So schmerzhaft es sein kann oder so anstrengend es sein kann. Aber ich weiß noch nicht, wie viele das wirklich machen, so wie du sagst. Ne? Also, weil das ist schon, jetzt komme ich nach Hause, jetzt möchte ich damit nichts mehr zu tun haben. Und dann kannst du in einer derbst schlechten Beziehung leben.
Ja.
Also wirklich, du hast recht, das ist sowas wie, Therapeuten müssen es doch wissen. Nein, die haben auch eine Kindheit und schleppen es mit. Vielleicht können sie etwas besser die Dinge einordnen und trennen sich vielleicht dann auch, wenn es wirklich angesagt ist, dass man es müsste. Mhm. Keine Ahnung.
Ja. Aber Katja, wie hat sich's bei dir dann verändert? Von Katja, die, ich sag's jetzt nochmal, weil ich es irgendwie so witzig fand, wie du es gesagt hast, Katja, die Katastrophe, die zu Katja, die jetzt Beziehung führt im Angesicht, um nochmal auf unseren Titel auch zurückzukommen, im Angesicht der Endlichkeit. Was hat sich da, wie war es damals und wie ist es jetzt? Also da, weil ich glaube, da können sich viele dran wiederfinden. Also
Wahrscheinlich war ich gar nicht so unglaublich katastrophal, wie man sich das jetzt irgendwie hier vorstellen könnte. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, nichts angezündet oder sowas. aber was ich an mir sehr gut beobachten kann, seitdem mir das nochmal so offengelegt wurde und so gespiegelt wurde, ist, dass ich die Neigung habe oder vielleicht noch viel mehr hatte, so auf Ablehnung oder auch vermeintliche Ablehnung nur, ja, auf irgendwie eine Gleichgültigkeit oder was auch immer, also irgendwas, was irgendwie die Liebe des anderen so in Frage stellt, wahnsinnig krass zu reagieren. Also jemand
aggressiv
sagt,
oder? Bitte? Oder wie, also aggressiv reagieren oder
ja,
sauer.
Oder, also so oder auch, also aggressiv jetzt nicht unbedingt im physischen Sinne, aber jetzt so im Sinne von mit Rückzug. Dann mache ich mein Handy jetzt aus und gehe gar nicht mehr dran oder so. Wenn du jetzt mit mir nicht in Urlaub fahren willst, dann glaube ich auch, dass eigentlich unsere Beziehung auch gar keinen Sinn mehr hat oder so.
Beziehungsabbruch innerlichen quasi so, ne?
Beziehungsabbruch, aber auch so Provokation. Ich glaube, ich bin auch wirklich viel, nicht nur ich glaube, ich bin auch tatsächlich oft dann fremdgegangen, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat. Also habe irgendwie Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Und das klingt jetzt irgendwie alles so wahnsinnig unangenehm, aber das sind, glaube ich, wahnsinnig weit verbreitete Reaktionen. Von Leuten, die vielleicht nicht alle so auf einen Haufen kommen wie bei mir, aber wir alle haben ja irgendwie so unsere merkwürdigen Strategien. Zumindest kenne ich das sehr gut aus dem Bekanntenkreis von anderen Leuten.
Ich glaube, jeder von uns hier kennt das.
Weißt du was, ich muss mal ganz kurz sagen, was du da so beschrieben hast, was du machst als Oberbegriff. Du bist ja enttäuscht immer, dass du die Liebe nicht bekommst, wie du gerade selbst gesagt hast. Und dann könnte man so ganz anders reagieren und eventuell es doch bekommen, was man gerne wollte. Aber was wir machen, ich kann mich in die gleiche Schublade, auch mit dem Fremdgehen früher und so weiter, aber jetzt nicht mehr, dann benimmt man sich so, dass man es erst recht gar nicht bekommt. Ne?
Ja, dann wird man einfach
Man fährt ekelhaft. Runter. Wie bescheuert ist das bitte? Ja. Man anstelle, dass man rübergeht und sagt, komm, lass mal kurz hinsetzen und so weiter. Das ist übrigens, Caro, wenn wir die vier Aspekte der Balance erklärt haben, das ist, wer das kann, diese ganzen vier Aspekte. Der eine davon ist ja, sich selbst beruhigen können und trösten können. Hättest du das gekonnt in den Beziehungen oder ich in meinen früher, hätte ich ja auch zurückgehen können und sagen können wir kurz drüber sprechen, ich habe mich bescheuert verhalten. Das ist so eine Mischung aus der erste und zweite Aspekt der Balance. Und dann würde ich eventuell bekommen haben, worum es mir im ersten Moment gegangen ist. Ne? Und was mein Punkt hierzu ist, dass die das können, das sind denn Leute, die hat David Schnarch ja kollaborative Allianz genannt. Ein Paar, das an einem Strang zieht. Und das ist so wichtig, weil das ist das, dann fühlt man sich ja, da gibt's ein Wir. Und du kottest ja das Wir ab mit den Verhaltensweisen, wie du da gerade beschrieben hast. Aber heute machst du es, da geht es dir
Katja
viel mehr
nickt.
Ums Wir.
Katja
nickt. Und jetzt geht es dir viel mehr darum, ein Wir zu sein. Also das nicht den Kontakt zu brechen, sondern in dem Kontakt, womit wir wieder beim Moment wären, oder? Das wirklich genießen.
Absolut. Also ich liebe auch dieses Bild von an einem Strang ziehen, so abgenudelt das auch ist, aber den Partner oder das Gegenüber nicht als Feind zu begreifen, nicht als eine Person, die einem was Böses will, genuin, sondern die ja auch nur irgendwie Nähe und irgendwie Liebe und eben diesen einen Strang möchte. Das ist, glaube ich, auch so ein Umdenken, das ich hinlegen musste. Ich musste wirklich begreifen, dass diese Verhaltensweisen unglaublich kindliche Verhaltensweisen sind.
Ja.
Also ich will nicht sagen kindisch, sondern kindlich. Also das ist wirklich so, wie so ein, dass ich mich gefühlt habe in solchen Momenten, wie so ein verlassenes Kind.
Richtig.
Das aber irgendwie keine Strategie gelernt hat, um irgendwie auf eine gute Weise auf sich aufmerksam zu machen, auf eine zugewandte Weise, sondern das Einzige, was es kann, ist dann wie so um sich schlagen.
Und das ist ja, deswegen sage ich ja reif. Erreift eine, das ist eine reife Sache, weil du bist kein Kind mehr dann. Und da kann man es lernen. Man kann es lernen, wenn man das merkt und es möchte. Weißt du, was ich meine? Du hast es gemerkt. Und dann merkt man ja, nee, so, nur jetzt sagtest du kindlich, also so unreif möchte ich mich nicht mehr verhalten, dass ich meine Beziehung verliere, die ich gerade möchte.
Also ich möchte dazu noch mal fragen, weil die andere Seite dazu interessiert mich jetzt schon auch noch. Wie waren dann diese Ex-Freunde? Weil es ja, ne, wir sagen ja, man sucht sich immer das Gegenüber, was dann zu einem passt und das so ein bisschen triggert. So, also wie waren dann, gab es da so einen roten Faden bei deinen Ex-Partnern?
Also die waren,
weil die waren ja bestimmt auch nicht in allen Punkten super und du warst nur die Katastrophe. Die haben ja bestimmt auch bestimmte Merkmale gehabt.
Klar nicht.
Nee. Also die waren auch katastrophal teilweise.
Ich wollte gerade sagen, weil du stehst jetzt hier als Katja die Katastrophe und man könnte jetzt auch so als Zuhörer oder Zuhörerin den Anruf, die Typen waren alle super, du hast bis da halt nur nicht mit klar gekommen.
Nee, sind sie nicht. So, du ist es ja nicht zufällig, in wen du dich verliebst.
Nee, genau. Deswegen glaube ich, ist schon wichtig, dass wir auf die auch noch mal kurz schauen und das jetzt nicht einfach so stehen lassen.
Nee, die haben das dann ja auch befeuert. Also die waren ja teilweise auch so zum Beispiel, dass sie eher so ablehnend waren. Oder so Leute, die so Beziehungsvermeider, so die klassischen, ne? Das gab es irgendwie auch hin und wieder. Nicht alle, aber hin und wieder. An denen ich mich echt abgearbeitet habe und wo ich versucht habe und gekratzt habe und gebettelt habe, dass ich dann irgendwie bekomme. Aber ich bekam einfach nicht, ne? Also da konnte ich auch nicht ablassen, irgendwie so. Und was aber auch oft vorgekommen ist, dass die wesentlich älter waren als ich. Da habe ich sehr, sehr nach einer Art von Stabilität gesucht, glaube ich. Nach so einem, ich bin so hilflos in der Welt, der wird das vielleicht wissen, wie das irgendwie hier funktioniert. Der kann mir irgendeinen Halt geben oder so. Haben die meisten trotzdem nicht gemacht. Also das ist ja auch so eine Illusion, die wir oft haben, dass ein Partner, eine Partnerin uns irgendeinen Halt in der Welt geben kann oder uns irgendwie ganz macht oder so. Ne? Passiert meistens leider nicht.
Ja, das Romantik-Detat, da ist es wieder. Das haben wir. Das ist hier etabliert, das Wort in unserem Podcast. Ich weiß nicht, ob du da so viel... Ja.
Andrea Nevala. Sie hat das in ihrem Buch, das heißt so, Romantik-Diktat.
Das Ende des Romantik-Diktats. Ja, das könnte
würde
dir gefallen,
Katja. Glaub ich. Das glaube ich schon, ja. Genau.
Ja, und wie ist es, aber jetzt, das ist natürlich super spannend, weil die im Angesicht der Endlichkeit, um wieder drauf zurückzukommen, wie hat sich das jetzt verändert? Also wie machst du es jetzt? Oder wie ist der Prozess? Also du machst es jetzt ja wahrscheinlich nicht komplett sofort alles anders, aber es schien ja irgendwie der Prozess oder die Entwicklung schien dadurch ja durch dieses Bewusstsein, das Leben ist endlich, irgendwie Fahrt aufgenommen zu haben.
Und können wir mal eben ganz kurz sagen, wie die Zeitspanne da ist?
Ja, finde ich auch spannend.
Wann ist es passiert? Das ist ja 3 Jahre oder so etwa, oder?
Mhm.
Also du fragst, Caro, was sich in den 3 Jahren verändert hat. Das ist nämlich ja immer ein Prozess. Und 3 ist entweder wenig oder sehr viel.
Ja.
Wie ist es für dich?
Also für mich sind diese 3 Jahre wirklich so mit einem Fingerschnips vorbeigegangen. Also es hat sich alles wahnsinnig intensiviert. Fühlt sich, also vielleicht werde ich auch einfach alt, ich weiß es nicht. Da vergeht die Zeit doch auch immer ein bisschen schneller, aber also ich habe das Gefühl, es wären 30 gewesen, so nach allem, was ich erlebt habe. Und es ist natürlich ein Prozess und ich hoffe sehr, dass es ein lebenslanger Prozess sein wird, dass ich immer besser und besser und besser werde, auch in hohem Alter noch, dass ich hoffentlich erreiche. Aber ich würde für den Moment jetzt sagen, dass ich in der Lage bin, eine gute Liebesbeziehung zu führen. Ich habe es gelernt.
Wer kann das sagen?
Ja.
Ich habe vielleicht auch Glück mit meinem Partner. So, aber auch das.
Ja, hattest du ja aber nie. Das ist ja neu.
Genau, das ist wiederum auch nochmal etwas, das mich so aufmerken lässt, dass ich dann denke, ja klar, das ist schon ein guter Typ, aber ich habe jetzt es jetzt auch zugelassen, dass es ein guter Typ sein kann an meiner Seite, mit dem das gut funktioniert. Übrigens einer meiner Ex-Freunde hat überhaupt nicht geklappt mit ihm vorher. Also der
aus dem Buch, mit dem du gesprochen hast.
Aus dem Buch,
spannend.
Also wir sind jetzt auch seit 3 Jahren zusammen inzwischen. Das mit meinem Sohn ist ein bisschen länger her. Also die Zeitangaben stimmen in dem Buch. Das sind jetzt, ist jetzt keine Echtzeit mehr.
Die stimmen,
weil so ein
nicht
Buch
ganz.
Hat ja einen
okay.
wahnsinnigen Vorlauf.
Ja,
ja stimmt. Ja.
Genau. Und das hat aber wirklich gebraucht. Ich glaube, das ist vor allen Dingen, hat sich das verändert in der Zeit der Recherche, in der ich eben all diese Männer getroffen habe. Das war so ein halbes Jahr. Und dann nochmal die Zeit, in der ich am Buch geschrieben habe, in der ich sehr intensiv mich mit meinen Mustern beschäftigen konnte, sehr intensiv sehen konnte, okay, das sind also die Trigger. Wenn das passiert, passiert mir das. Und, richtig. Und wie kann ich kurz innehalten, bevor mir das passiert?
richtig.
Und meine Reaktion überprüfen und gucken, kann ich möglicherweise auch anders reagieren? Wie kann ich das handhaben? Und also die Zeit hat es schon gebraucht. Aber seitdem, glaube ich, funktioniert das hier tipptopp.
Und wie sieht eine gute, wie sieht jetzt die gute Liebesbeziehung? Also das ist ja was sehr Individuelles, was man für sich so als gute Liebesbeziehung definiert. Wie sieht es in deinem Fall, also wenn du so ein bisschen dir da in die Karten schauen lassen magst, wie sieht das bei dir aus? Was ist anders? Also im Vergleich zu dem, wie es früher, und wenn das sogar einer dieser Ex-Partner war, was, dann kannst du ja sagen, wie war es damals und wie ist es jetzt?
Wir waren damals noch viel, viel jünger und ich glaube, wir hatten auch einfach diese die Reife nicht und die Kommunikationsskills einfach nicht. Wir sind wir hatten eine wahnsinnige Anziehung, wir sind komplett aufeinander losgebrettert, irgendwie mit all unserer Hoffnung und Leidenschaft und Begeisterung und allem, haben es aber überhaupt nicht hinbekommen, das zu übersetzen in irgendwie in eine nahe, intime, ruhige Beziehung. Also es ist einfach beide Male, wir haben es zweimal versucht, einmal kurz, einmal ein bisschen länger, sind wir komplett ineinander gerasselt und sind irgendwie in großem Streit und Katastrophe kommt da nochmal vor, in großer Katastrophe auseinandergegangen. So. Und was wir jetzt können, ist, glaube ich, also Gott, ich bin einfach so dankbar dafür, dass wir so alt sind inzwischen. Ja. Manchmal sitzen wir da und denken so, was waren wir jung, was hätten wir alles irgendwie
wie jung, also da können wir es konkret machen, wie alt wart ihr damals,
also
wie alt seid ihr jetzt?
Jetzt kommen die ganz. Er war 24, ich war 21. Also wir waren Anfang 20, wir waren beide frisch in Berlin angekommen und so bereit, die Welt abzureisen irgendwie. Mhm. Und natürlich gibt es manchmal irgendwie auch so ein kleines Bedauern über die Jahre, die wir zusammen nicht hatten und die Unbeschwertheit, die wir zusammen nicht hatten. Unsere Beziehung jetzt ist natürlich eine ganz andere. Es gibt Kinder auf meiner Seite, auf seiner nicht, aber auf meiner sind die eben da. Wir müssen uns in diesem Patchwork-Gefüge zurechtfinden. Es gibt die Erkrankung, die bringt auch viele Einschränkungen mit sich. Die lässt uns nicht frei sein. Und natürlich irgendwie, ihr wisst schon, wie das ist, ne? Die Zipperlein kommen und damals war man irgendwie jung und knackig und konnte alles, was man wollte.
Jetzt bist du um die 40, oder? Das haben wir mir noch gar nicht gesagt.
Ich bin 40 geworden, genau. Ja. Also so, ich merke, dass ich mich so wie, ne, auf der anderen Seite des Bergs befinde. Jetzt sitze ich so, ich bin nicht mehr auf der absteigenden Seite, sondern eher auf der, warte mal, nicht auf der aufsteigenden, sondern auf der absteigenden Seite.
Ja.
Aber ich bin trotzdem so froh, dass wir uns jetzt in dieser Situation wieder begegnet sind und eben nicht vor 10 oder 20 Jahren, weil wir jetzt einfach diese reifen Menschen sind, die genau wissen, auch was ist eine gute Beziehung und was ist ein Mensch, der zu mir passt, und wir beide passen sehr gut zueinander und das wissen wir jetzt auch zu schätzen. Ich glaube auch, dass man mit Anfang 20 noch denkt, naja, hat mit dem halt nicht geklappt, kommen noch 20 andere, mir doch egal. Das ist ein Bewusstsein, das wir jetzt nicht mehr haben. Also wir wissen das schon sehr zu schätzen.
Ja, das ist wichtig, glaube ich, was du jetzt sagst. Man muss es sich gut überlegen, wenn man jemanden gefunden hat, ob man nicht doch mit Kleinigkeiten, mit Zimperlein so leben kann.
Ja. Ja.
Weil das Gros so was ganz Tolles ist, was man nicht mehr missen möchte.
Ja. Und das Drama ist weg.
Das ist das, absolut weg. Ich habe es am Anfang noch ein bisschen versucht.
Ja, okay. Weil ich glaube, das gibt ganz viele Identifikations-, ich ahne es, weil ich ja die ganzen Mails lese, die wir intensiv, die wir kriegen, und Zuschriften. Mhm. Und ich vermute, das ist sehr wertvoll hier für die einen oder den anderen zu hören. Deswegen frage ich immer nochmal so ganz genau nach. Wie das Drama von früher, also da bist du ja nicht jetzt so ganz konkret geworden, wie das aussah. Also so, ne, es krachte so, wahrscheinlich Streit und aber so wie macht es jetzt, dass das Drama, oder wie fühlt es sich an, wenn das Drama nicht mehr da ist?
Oh Gott, es ist so schön. Es ist einfach herrlich.
Ja.
Es ist wirklich herrlich. Ich liebe das sehr. Ich weiß, dass ich mir anfangs auch ein bisschen Sorgen gemacht habe in unserer Beziehung. Ich glaube, deswegen habe ich auch hin und wieder irgendwie so ein bisschen versucht, irgendwie meinen Streit anzuzetteln oder irgendwie so.
Automatismus, Reptilien,
so ein paar kleine Strippen gezogen, weil ich dachte, oder ich wusste auch, dass das dieses heftige Verhalten, also dieses entweder heftig aus der Kommunikation gehen oder eben Streit anzetteln oder fremdgehen oder was auch immer, also irgendwie auf irgendeine Weise dem anderen kleine oder große Verletzungen zufügen, wenn er sich nicht adäquat verhält, adäquat in Anführungszeichen, dass das auch eine wahnsinnige Bindung schafft. Wir haben diese riesige Auseinandersetzung, wir haben diesen Streit und dann können wir uns versöhnen und dann musst du mir deine Liebe schwören und dann wissen wir wirklich, jetzt wollen wir weitermachen und so weiter. Also das schafft auch ein Identifikationspotenzial mit dieser Beziehung. Und ich weiß das auch von meinen Ex-Freunden, dass sie sich auch so krass an mich gebunden, also nicht alle, aber teilweise gab es das auch, dass sie sich so krass an mich gebunden gefühlt haben, weil sie wussten, hier ist eine wahnsinnige Intensität und das ist doch scheiße, das ist doch genau dieses Toxische, was niemand von uns in seinem Leben haben will.
Ja.
Und genau dieses Identifikationspotenzial habe ich auch wirklich Angst gehabt. Ich habe mich wirklich gefragt, okay, wie wird es sein jetzt mit diesem Mann, mit dem ich nur volles Karacho kannte, nur die totale Vollauseinandersetzung. Wie wird es sein, wenn ich jetzt einfach mal mich entspanne, alle Zügel fallen lasse, alle Waffen fallen lasse und einfach nur sage, wenn du das machst, dann verletzt mich das und dann fühle ich mich einsam und klein und hilflos. Wie können wir damit umgehen, statt zurückzuhauen?
Was du gerade gesagt hast, du hast gesagt, ich habe mich da reinfallen lassen. Und du hast es auch an anderer Stelle davor gesagt, ich habe es gar nicht zugelassen. Also kämpfen, fighten, jeder ist der Feind, vermeintliche Angriffe, hast du gesagt. Du hast viele Angriffe gesehen, die gar keine waren vielleicht, aber in jedem Fall, da lässt man nicht zu, wenn man es noch nicht kann, wenn man nicht sicher genug ist in dem Selbst, kann man sich auch nicht fallen lassen. Und du hast gerade beschrieben, wie du dich hereinfallen lassen hast. Ohne Waffe, ohne gezogenes Messer, ich bin bereit. Ja. Nee. Ja. Du hast dich da reinfallen lassen. Und das ist das herrlich Entspannte, oder? Das ist so, wow.
Ja.
Da, und ich liebe es. Ich liebe es so sehr.
Und die Endlichkeit oder das
Leben.
Ja, und das Bewusstsein, ne, dieses Bewusstsein über die um den Bogen zurückzuspannen, der endlich hat es für dich dann schon, irgendwie kann man so sagen, oder ist es jetzt zu hoch ins Regal gegriffen, hat es für dich möglich gemacht. Also dann doch in einem relativ kurzen Zeitraum, das irgendwie für dich dann auch umzusetzen. Also wie so ein kleiner Katalysator klingt das fast.
Ja, absolut. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch so gemacht hätte. Weil es ist ja leider so, dass ohne das Bewusstsein der Sterblichkeit, also wenn wir wissen, dass auf so einer abstrakten Ebene, ne, dass wir sterben können, dass wir sterben werden und so weiter, aber ohne uns das wirklich bewusst zu machen, gehen wir ja meistens davon aus, wir hätten alle Zeit der Welt für alles.
Ja, ja.
Kann ich
genau, das ist mir auch sehr bewusst geworden.
Ja.
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 Und wir können aber uns nicht erst irgendwann um solche Dinge kümmern, weil unser Leben passiert halt jetzt. Ne?
Jetzt.
Wow. So, ich gucke jetzt so ein bisschen, das ist jetzt eine krasse Überleitung, aber ich muss so ein bisschen auf die Uhr schielen. Und das hat ja schon absolutes Schlusswortpotenzial gerade gehabt, Katja, was du gesagt hast. Ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich so ganz nachdenklich wurde und in mich so versunken bin. Und so in meinen Gedanken so nachhing. Und nichtsdestotrotz ist es hier gute Gepflogenheit, dass unsere Gästin, in dem Fall heute Katja, du das Schlusswort bekommt, bevor ich dann mit meinem sehr technischen kleinen Sprüchlein ganz, ganz zum Schluss komme.
Oh Gott, Panik in meinem Kopf rettet.
Nein, das soll kein Druck aufbauen.
Worte für die Ewigkeit.
Ich habe. Hast du was?
Ich gucke gerade, ob du wenn du welche hast.
Ich habe tatsächlich. Ich habe sogar welche. Ich lege jetzt deine eigenen Worte dir in deinen Mund.
Ich bin bereit.
Ich habe einen Screenshot gemacht, weil von einer Textstelle, weil du ja auch beschrieben hast, und das betrifft sicher viele, auch älter werdende, dass du körperlich bestimmte Dinge nicht mehr kannst, wie du konntest. Und ich auch nicht mehr. Ich kann nicht rennen, laufen und. Und wir da können die Leute 100 Gründe haben, richtig. Und jetzt habe ich einen Screenshot gemacht, und das ist super, das wäre mein Schlusswort für mich heute, aber es sind deine Worte.
Bitte.
Du schreibst,
ich bin gespannt.
Doch, Ja, genau. Doch, trotz all dieser Abstriche wartet jeden Tag eine gigantische Wundertüte namens Lebens auf mich. Und meine Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Wen kümmert's da groß, ob ich noch rennen kann? Hauptsache, ich kann noch denken. Da habe ich mich abgeholt gefühlt. Das geht mir genauso. Und ich schaue jeden Tag die Wundertüte an. Danke für diese Worte.
Ja.
Und dass du hier warst.
Ja.
Oh Mann, danke euch. Es war ja so toll.
Vielen lieben Dank. Ja, absolut. Ich werde heute sehr nachdenklich jetzt hier in diesen Nachmittag reingehen. Ich spüre das schon. Das wirkt noch nach. Deswegen bringe ich jetzt, um mich zu sammeln, mein Sprüchlein. Also wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche oder Anregungen zu diesem Thema, über das wir heute gesprochen haben oder andere Themen, dann schreibt uns an achkomm@rnd.de oder über unseren Insta-Account achkommpodcast per Direktnachricht. Und ja, Katja, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war hochinteressant. Dass du heute unsere Gästin warst.
Tausend Dank für euch.
Ich sage bis ganz bald. Wir hören uns.
Bis bald.
Macht's gut. Ciao, ciao.